Ich erkläre es immer so, dass ich einfach nur möchte, dass jeder fair und gleich und besonders auch gleichberechtigt behandelt wird und jeder sich auch wohl und zugehörig fühlt. Ich hatte vorgestern meiner Nichte meinen neuen Podcast, also eine neue Folge zugesendet und die Szene. Und sie meinte, was machst du eigentlich beruflich? Dann habe ich genau das gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte, dass die Leute, die bei mir arbeiten, glücklich sind. Das ist mein Job. Und dann hat sie gesagt, wow, das ist echt ein toller Job. Genau darum geht es.
Personalwelten, der Podcast mit Nicolas Buchs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, unterstützt von der Tangron Personalberatung. Diversity, Equity und Inclusion oder auch Diversität, Gleichheit und Inklusion. Immer mehr haben das als Unternehmen auf der Agenda. Es gibt DEI-Beauftragte oder es gibt auch ganze DEI-Teams. Es gibt die Charta der Vielfalt. Das ist sowas wie eine Selbstverpflichtungserklärung von Unternehmen für Diversität in der Arbeitswelt. Und es gibt sogar auch einen Diversity-Tag. Der ist jetzt bald irgendwie so Ende Mai, findet der 13. Diversity-Tag statt. Die einen sagen, endlich oder mehr davon. Andere wiederum sagen, mein Gott, was soll der Zauber überhaupt? Und Personen wie zum Beispiel der aktuelle US-Präsident Donald Trump meinen, das Ganze gehört abgeschafft. Stellt doch das Bevorzugen bestimmter Gruppen immer eine Benachteiligung anderer Gruppen dar. Und das soll nicht sein. Mein heutiger Gast ist jemand, der mit Passion und lauter Stimme sich genau diesem Thema, nämlich DEI, verschrieben hat. Als Speaker, als Trainer, als Coach, seit kurzem auch als Podcaster und auch als Human Resources Generalist. Herzlich willkommen, Berivan Akbaba. Schön, dass du da bist, Beri.
Dankeschön, Nick. Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
So, und jetzt fangen wir doch gleich mal an. Warum ist denn dieses Thema für dich eigentlich so eine Herzensangelegenheit?
Die Frage kriege ich total oft gestellt und ich glaube, ich bin da richtig reingewachsen, wenn ich zurückblicke auf LinkedIn und mal meinen allerersten Beitrag mir angucke, habe ich repostet, beziehungsweise es war ein Post von mir selbst, 2012, 13, 14, nee, das kann gar nicht sein, 2017, 18, 19, irgendwann dann, war ich bei der BASF angestellt als Buchhalterin und wir hatten alle so ein Schild in der Hand. Und jeder hatte einen Buchstaben und da stand dann BASF, says no to racism. Und das war mein allererster Post.
Okay.
Mein zweiter Post war ein Repost zu, woher kommt eigentlich der Name? Und ich habe dazu Stellung bezogen. Dann war ganz lange Ruhe. Da habe ich mich nur mit HR beschäftigt, irgendwann angefangen. Und nach habe ich immer wieder gemerkt, HR funktioniert nicht ohne Diversity. Und seitdem schreibe ich es mir auf die Fahne. Also das HR zusammen nur mit Diversity funktioniert.
Erklär du doch mal, als jemand, der so viel und so intensiv und so, ich sag mal, wissend und laut sich damit beschäftigt, wie erklärst du denn jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, was DEI eigentlich ist?
Ich erkläre es immer so, dass ich einfach nur möchte, dass jeder fair und gleich und besonders auch gleichberechtigt behandelt wird und jeder sich auch wohl und zugehörig fühlt. Ich hatte vorgestern meiner Nichte meinen neuen Podcast, also eine neue Folge zugesendet und die Szene. Und sie meinte, was machst du eigentlich beruflich? Dann habe ich genau das gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte, dass die Leute, die bei mir arbeiten, glücklich sind. Das ist mein Job. Und dann hat sie gesagt, wow, das ist echt ein toller Job, Tante. Genau darum geht es.
Und wenn man mal diese Buchstaben nimmt, Diversity, Equity und Inclusion. Ich habe jetzt nächste Woche Bachelorstudenten. Dem muss ich dir das erklären. Die haben wenig Ahnung, vielleicht können Sie die Begriffe übersetzen, aber wollen wir die mal nacheinander durchgehen? Diversity oder Vielfalt, was ist denn damit gemeint? Was steckt dahinter?
Wenn wir jetzt einfach nur auf den Durchschnitt von Deutschland gucken, die Beschäftigten in Deutschland, haben wir schon Diversity. Wenn wir im gleichen Unternehmen sind, Nick, haben wir schon Diversity, weil wir beide sehr unterschiedlich sind von dem Bildungsgrad her, von unserem Werdegang, von unserem Geschlecht, von unserer sexuellen Orientierung, das ist schon die Vielfalt, die wir mitbringen. Das ist erst. Also Vielfalt bedeutet einfach die Unterschiedlichkeiten der Menschen, um diese zu feiern oder zumindest so, ja, also es fängt an bei Toleranz, aber es sollte eigentlich gefeiert werden.
Okay, also Vielfalt in jeglicher Beziehung.
Genau.
Das geht auch ganz weit über das, was wir eben gesagt haben, hinaus. Es gibt körperliche Einschränkungen vielleicht auch, also bis hin zu Behinderungen und Ähnlichem. Also es gibt ganz viele Facetten der Vielfalt, die man da sich angucken kann.
Es gibt auch eine Diversitätsdimension, also es gibt vier Ringe dazu. Und in der Mitte, also in dem Kern, ist halt die Persönlichkeit. Dann da drumherum ist dann sowas wie das Alter, das Geschlecht, also Dinge, die man auch nicht ändern kann quasi. Dann darum kommt noch quasi die Sozialisierung und dann außenrum noch das, was man quasi beeinflusst hat, also der Status, in dem man sich gerade bewegt und Ähnliches. Und das sind die Vielfaltsdimensionen, die es zum Beispiel gibt.
Okay, Vielfaltsdimension gekauft. Jetzt Equity. Was heißt das? Ein durchaus komplexer und schwieriger Begriff, vielleicht auch die Abgrenzung zu diesem anderen, so ähnlich klingenden, aber doch eben anderen Begriff, der da heißt Equality.
Genau. Also Equity geht ja um gleichberechtigte Teilnahme und Equality geht um Gleichheit. Und nur weil wir die gleichen Bedingungen haben, Nick, also die gleichen Bewerbungsbedingungen, die gleichen Prozesse, wir laufen durch denselben Prozess, müssen das Gleiche hochladen, heißt das nicht, dass wir die gleichen Chancen haben. Und da geht es halt darum, dass eine gleichberechtigte Teilnahme möglich ist. Und das ist zum Beispiel, indem man darauf achtet, dass der Zugang möglich für alle ist und dass da gibt es ein total schönes Beispiel zu, ich weiß nicht, ob du das kennst, mit den drei Menschen vor einem Zaun oder von der Wand. Ne? Jeder ist vor dieser Wand und möchte hinter die Wand schauen, um etwas zuzuschauen. Ich weiß nicht mal, ob das irgendwie olympische Spiele oder ähnliches
ist. Das ist ein Baseballspiel.
Dankeschön. Ja, genau. Genau. Und dann ist ja eine Person besonders groß, die kann halt direkt drüber schauen. Eine bekommt halt so eine Treppenstufe und kann dann da drauf so ein Podest und drüber schauen. Eine Person steht halt direkt davor und sieht halt nichts. Und da geht es halt darum, dass alle gleichberechtigt teilnehmen können. Klar, die sind gleich, also die sind vor der Wand. Aber es geht darum, dass die halt gleichberechtigt drüber schauen können und auch diesem Baseballspiel zuschauen können.
Also unterschiedliche Behandlung, dass durch diese unterschiedliche Behandlung gleiche Voraussetzungen sind. Und das Equality-Thema hieße, egal wie die Menschen sind, wir behandeln sie identisch.
Genau.
Also jeder steht auf der gleich hohen Kiste, um über die Wand zu gucken. Tja, einige können drüber gucken, dann vielleicht sogar sehr gut, andere gerade ein bisschen und wieder andere vielleicht gar nicht.
Genau.
So, und das Letzte ist dann Inclusion. Was heißt das? Dieses Inkludieren, das Einschließen.
In Deutschland wird Inklusion immer mit Behinderung gleichgesetzt. Ich möchte aber ein bisschen weiter, also mit körperlicher Behinderung vor allem, dass man quasi barrierefreien Zugang zur Arbeit bekommt, dass eine Rampe hingestellt wird, dass es Aufzüge gibt und Ähnliches. Ich möchte weitergehen und auch Inklusion in Form von einfacher Sprache, dass man zum Beispiel, wenn man ein Intranet hat und dort etwas erklärt, dass es in einfacher Sprache auch erklärt wird, sodass jeder den gleichen Zugang hat und jeder das gleich verstehen kann. Genau, also es geht darum, dass man quasi alle Zugänge, die es gibt, egal ob es körperlich, virtuell oder auch anders, Beförderungsstellen, dass jeder den gleichen Zugang hat und das so niederschwellig wie möglich gestaltet wird.
Machen wir es mal persönlich. Hast du denn schon mal als Beri irgendwie erlebt, dass es irgendwo hakelig ist, dass dieses DEI-Thema dich persönlich betroffen hat?
Meinst du so negative Betroffenheit, die ich mal erlebt habe?
Ja.
Ich weiß nicht, ob das ein... Also ich habe viele Beispiele von meinen FreundInnen. Ich habe erst letztens bei IKEA dazu einen Vortrag gehalten. Bei mir selber kann ich halt nur das Beispiel nennen, dass ich halt, dass meine muslimische Religionszugehörigkeit ein Thema wurde in einer Bewerbung und ich nicht mal das selber angesprochen habe. Also es war ganz witzig, so. Es ist eine Bewerbung als Praktikantin für die Finanzdienstleistungsbranche. In der Finanzdienstleistung sollte jedem klar sein, dass man mit Zinsen arbeitet.
Ja.
Ich wurde gefragt, ich wurde gefragt, ob ich mit Zinsen arbeite. Weil ich so, hä? Wie kommen Sie darauf? Und dann wurde mir halt gesagt, ja, wir hatten mal jemanden, der war auch Muslime. Und dann dachte ich mir auch so, okay, woher wisst ihr, dass ich Muslimin bin? Aber anderes Thema. Und der hatte dann angefangen bei uns und hat dann aufgehört bei uns und hat gesagt, weil er nicht mit Zinsen arbeiten kann. Da dachte ich mir so, also erstens, ich habe halt nie gesagt, dass ich Muslimin bin. Zweitens, heißt es nicht, nur weil eine Person das jetzt gemacht hat, dass es für alle gilt. Und drittens, lebt jeder seine Religion anders. Und viertens, gilt es eigentlich auch für Christinnen. Also im Alten Testament steht das genauso drin, dass man nicht mit Zinsen arbeiten soll oder nicht Zinsen erwirtschaften soll. Und da habe ich mich halt gefragt, ob die Frage auch Christen gestellt wird. In dem Moment, ich habe gesagt Praktikum, war ich super jung. Also es war zwischen meinem Bachelor und Master. Also ich glaube, ich war gerade mal 22, 23. Da habe ich das noch nicht richtig verstanden, was da gerade passiert ist. Aber im Nachhinein jetzt, wo ich in diesem Thema drin bin, habe ich verstanden, dass es Hecht daneben war, also so eine Frage zu stellen. Hätte ich den Job nicht bekommen, hätte das Unternehmen ja auch Folgen haben können, weil sie mich halt über meine Religionszugehörigkeit ausgefragt haben.
Und wenn du mit deinen Freundinnen, Bekannten sprichst, da hast du erzählt, da hast du auch schon den einen oder anderen Kracher gehört. Was ist dir denn dann so in Erinnerung geblieben, wo du sagst, wow, da mag man gar nicht glauben, dass es sowas heutzutage gibt?
Es ist mir schon fast peinlich, aber es war eine Stelle für meinen Partner. Der hatte sich auf eine Stelle beworben, die nur englischsprachig war und Deutsch war ein Plus. Er ist in diesem Bewerbungsgespräch und ich muss jetzt im Hintergrund sagen, wir beide sind kurdischstämmig. Das ist sehr, sehr wichtig für die ganze Geschichte. So, er ist in einem Interview mit jemandem, die Person ist aus dem Balkan, ist hier vor 10, 15 Jahren hingekommen, spricht anscheinend gut Deutsch, hat das Bewerbungsgespräch mit ihm auf Englisch und sagt dann irgendwann, ja, also eigentlich wünsche ich mir schon, dass man Deutsch sprechen kann. Mein Mann spricht halt so ein B1-Niveau Deutsch, weil er nur auf Englisch und Türkisch arbeitet, für den türkischen Markt halt in Deutschland. Und dann hatte mein Mann gesagt, aber in der Stellenbeschreibung stand was anderes und der Recruiter fand das auch total ausreichend, mein Deutsch. Meinte, ja, ich hatte halt einen Kollegen, der auch nur Englisch gesprochen hat und das hat mich sehr genervt und ich bin auch nicht aus Deutschland und guck mal, wie ich Deutsch spreche, wie kannst du noch kein Deutsch sprechen? Da musste sich mein Mann erstmal rechtfertigen. Dann wollte er so als Eisbrecher oder gegen Ende, also die Person, ihn nochmal auf den Osmanischen Reich ansprechen und wie toll er das findet und was früher alles war und hat es so voll gefeiert. Und wenn man kurdischstämmig ist, war das Osmanische Reich nichts, was wir besonders feiern. Also es ist eine Zeit für uns voller Unterdrückung. Und das war halt total daneben. Also mein Mann meinte auch, also ich will gar nicht mehr diesen Job nach diesem Gespräch. Und das sind halt so skurrile Erfahrungen. Erfahrungen, die auch in 2025 und 2024 auch noch gesammelt werden. Also es ist echt Wahnsinn und da habe ich mich echt ein bisschen geschämt für die Unternehmen hier draußen in Deutschland.
Mhm. Du hast ja einen ganz guten Überblick auch über große, mittlere und kleine Unternehmen. Meine Beobachtung ist, dass dieses Thema doch zunehmend zumindest auf die Agenda kommt. Ja, es wird zumindest drüber diskutiert. Woran würdest du das festmachen? Woran merkst du das oder kriegst du das mit, dass dieses Thema auf den Radar der Unternehmen kommt?
Ich arbeite ja schon relativ lange Vollzeit professionell, egal ob in HR oder nicht. Und ich finde, das hat so Anlauf genommen, auch so in Richtung 2017. Es kann sein, dass das durch die Zeit, also vieles kopieren wir aus Nordamerika, ne? Also durch die Zeit von Biden und die Zeit von Barack Obama halt kam und das wir uns immer mehr damit auseinandergesetzt haben, gerade Black Lives Matter und andere historische Ereignisse, die die Kultur einfach wandeln, haben immer Einfluss auch auf deutsche Unternehmen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass immer mehr auf jeden Fall an Pride gefeiert wird von den Unternehmen, weil es ist auch das Intersektionalste, was es gibt. Also sind ja eigentlich alle, jeder kann ja betroffen sein, indem er queer ist. Ne? Also es ist ja egal, welche Nationalität, ob man behindert ist und ähnliches, also groß, klein, alt, jung, das ist das Intersektionalste, was man feiern kann. Das habe ich ganz viel gemerkt und es wurde immer mehr und es ging immer tiefer und es gab immer mehr Rollen in Bezug auf Diversity Management bis ungefähr Ende 2023 und ich finde jetzt mit 2024 und 2025 kommt jetzt so ein kleiner Rückgang und auch quasi so eine Reflexion, war das richtig, wie wir das gemacht haben. Nicht unbedingt nur einen Rückgang, sondern auch sich selbst zu reflektieren. Haben wir das richtig gemacht? Haben wir das performativ gemacht oder hatten wir auch damit Ergebnisse erzielt? Dazu gab es einen sehr guten Beitrag in der Personalwirtschaft. Ich habe gerade den Interviewer vergessen. Das ist erst sehr kürzlich rausgekommen. Vielleicht kannst du es auch in die Shownotes oder ähnliches packen. Aber da ging es vor allem darum, einfach mal zu reflektieren, waren die Statistiken, die wir uns genommen haben, eigentlich richtig? Oder waren das sehr sagen wir mal, Statistiken und Daten, die man genommen hat und dann sich datenwashing-mäßig halt zurechtgestellt hat und dann so an mit diesen Statistiken gearbeitet hat, um als Beratungsunternehmen wie McKinsey zum Beispiel in diesem Bereich zu beraten. Weil es gab immer McKinsey, die so Daten rausgebracht haben in Bezug auf Diversity, wie also Diversity Innovation fördert, wie Diversity damit auch die Produktion fördert und die Unternehmensergebnisse halt positiv beeinflusst. Aber im Grunde sollte man trotzdem darauf achten, es geht ja nicht darum, dass wir hier nur vielfältig einstellen, sondern vor allem, dass die Personen sich zugehörig fühlen, egal welcher Vielfaltsdimension sie angehören.
Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man gerade in der Wissenschaft sauber arbeitet. Es gibt ein herausragendes Beispiel, was eigentlich aus der Musik kommt, wo nämlich eins der führenden amerikanischen Symphonieorchester gesagt hat, bei der Auswahl von Musikern machen wir jetzt mal sogenannte Blind Auditions. Das heißt, wir machen die erste Runde, findet ausschließlich statt hinter einem Vorhang, damit keiner sieht, ob das irgendwie eine Person mit einer bestimmten Hautfarbe, bestimmtes Geschlecht, bestimmtes Alter ist. Und dann wurde wissenschaftlich dazu gearbeitet und überall erschien ganz groß Blind Auditions, daran wird die Welt genesen, super toll, super klasse. Und dann ließ sich das auch irgendwie vermeintlich nachweisen. Und viele, viele, viele Jahre später haben richtig nochmal andere Wissenschaftler nachgewiesen, dass das, was damals eigentlich wissenschaftlich gemacht wurde, dass das einfach, das war falsch. Das war nur, weil ein, zwei Autoren von Harvard und Princeton da was geschrieben hatten, wurde das nicht richtig. Also da muss man sehr, sehr aufpassen, dass man hier mit Wissenschaftlichkeit kein Schindluder betreibt. Ich habe in Gesprächen immer wieder so den dezenten Einwurf von Personen, die sagen, das ist ja alles richtig, das können wir alles irgendwie nachvollziehen, es muss ein bisschen mehr DEI werden, aber ganz ehrlich, Nick, das ist ein bisschen überdreht. Also es ist ein bisschen zu viel, das ist ein bisschen too much. Könntest du das nachvollziehen, dass man sagt, also ein Augenmerk darauf, ja, aber auch nicht übertreiben?
Also, ich sag das mal so, ich war auch einer der Personen, bevor ich mich mit diesem Thema befasst habe. Ich habe mich immer gefragt, warum machen wir zum Thema nicht-binäre Geschlechter? Wieso passen wir unsere Sprache an? Haben wir nicht andere Probleme? Ist unser Problem nicht Klassismus? Ist unser Problem nicht Sexismus? Aber je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto weniger sollte man Marginalisierung gegeneinander aufspielen. Und genauso sollte man auch lernen, wenn man eben nicht in diesem Bereich marginalisiert ist, dass man eben Verantwortung hat, Verantwortung trägt. Ist es ein Privileg von mir, dass ich cisgeschlechtlich bin und quasi mein Geschlecht zu mir als Person auch passt?
Willst du kurz erklären, was cisgeschlechtlich heißt?
Genau, gerne. Also quasi jeder ist mit einem Geschlechtsorgan geboren, aber nicht jeder identifiziert sich mit dem Geschlecht, was ihm sozial zugeordnet wurde. Und ich identifiziere mich damit. Und das bedeutet, ich gehöre dazu dann zur Mehrheit, richtig? Das heißt, wenn du mich jetzt als Frau Berivan Akbaba ansprichst, werde ich mich angesprochen fühlen und auch nicht verletzt fühlen. Aber so ist es halt nicht mit Leuten, die zum Beispiel trans sind. Und Sprache ist total wichtig. Sprache hat so einen krassen Effekt. Und da fängt es schon an. Es gibt so eine Pyramide der Gewalt. Und ganz, ganz unten, ganz niederschwellig, fangen Mikroaggressionen an. Und Mikroaggressionen können schon entstehen durch die Sprache.
Gib mal ein Beispiel.
Also wenn ich zum Beispiel konsequent eine Person falsch anspreche, verletze ich sie. Also ich werde ja auch super oft Herr Akbaba genannt. Das verletzt mich zum Glück nicht. Also es ist nicht so, dass es mich sehr verletzt oder so. Ich bin aber nur genervt, weil ich fühle mich da nicht respektiert. Also ich finde, man könnte eine kurze Google-Suche machen, Berivan schreiben. Glaubt mir, da werdet ihr so viele, werdet ihr erstens von mir aber finden, aber zweitens aber auch von Frauen. Also es ist ein sehr, sehr bekannter kurdischer Frauenvorname. Und ich sage jetzt nicht, wir müssen alle Namen kennen. Also wenn ich hier zum Beispiel Menschen aus China habe, da ist ja auch oft so, dass der Vor- und Nachname verwechselt ist. Also andersherum, nicht verwechselt. Bei denen ist es so, dass halt zum Beispiel der Vorname als Nachname für uns steht und andersherum. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, aber zum Beispiel würde ich dort Akbaba Berivan heißen. Mhm. Und wenn ich aber jemanden mit Frau Akbaba anspreche oder Akbaba anspreche, würde ich sie eigentlich mit dem Nachnamen ansprechen. So. Und das weiß man erst, wenn man es halt ergoogelt und einmal mal gehört bekommt. Und jetzt rege ich mich ja nicht auf über die Person von dort, oder? Und sag, ey, pass dich doch an. Bei uns in Europa, bei uns im Westen ist es halt anders. Nein, ich würde dann halt darauf achten, dass ich die Person richtig anspreche. Und darum geht es. Also es ist, vieles wird immer so aufgebauscht und ich finde auch, dass es oft so ein Ablenkungsmanöver ist, dass man halt zum Beispiel Gender immer als Problem sieht, um halt abzulenken und von wichtigeren Themen. Also es ist nicht so schlimm, wie es halt dargestellt wird. Es tut nicht so weh, MitarbeiterInnen zu sagen, Mitarbeitende zu sagen, Beschäftigte zu sagen, es tut nicht weh.
Gerade große Unternehmen, Konzerne haben ja mittlerweile DEI-Beauftragte, haben teilweise ganze DEI-Teams. Kannst du vielleicht mal beschreiben, was die so den ganzen Tag tun?
Ich wüsste das sehr gerne, weil ich ja auch die Rolle sehr interessant finde. Ich kann dir mal aus meiner Tätigkeit als Diversity Facilitatorin sagen. Ich war das im vorherigen Unternehmen zum Teil. Also ich habe es so zugesprochen bekommen, ein bisschen Zeit dafür zu nehmen. Und was man halt macht, ist quasi an Policies arbeiten. Man versucht, die MitarbeiterInnen zu bestärken, indem man zum Beispiel denen ein Rahmenwerk gibt, so Rahmenbedingungen gibt, um zum Beispiel MitarbeiterInnengruppen zu gründen. Die nennen sich auch auf Englisch Employee Resource Groups. Und generell setzt man sich mit Themen auseinander wie Beschwerden, man auch ein Beschwerdemanagement erstellt, was anonymisiert ist, solche Themen halt. Also es ist ganz vielfältig. Ich glaube, es fängt an mit Recruiting bis hin zu Employee Experience, also quasi die Zeit, wo man halt angestellt ist, zu Learning and Development, was man da halt noch anbieten kann, bis hin zu Offboarding sogar, also was man da auch unterstützen kann. Es ist sehr vielfältig und breit, oft aber eher bezogen auf die Beschäftigte und nicht nur unbedingt auf die Unternehmen und ihre Außenwirkung.
Ich bin ja nun auch Professor für Personalführung an der Hochschule Fresenius und wir unterrichten sehr, sehr stark dieses Thema auch sowohl im Bachelor als auch in den Masterstudiengängen und ich stelle fest, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und oft wird dieses Thema sehr, sehr stark einfach, naja, das müssen die Personaler halt irgendwie machen, weggedrückt. Wenngleich meine Beobachtung ist, dass dieses Thema eigentlich in die Kultur rein verankert gehört. Das kannst du nicht ausschließlich in den HR- oder Personalbereich delegieren. Die sollen sich da mal drum kümmern. Hast du Ideen, wie ein Unternehmen sich auf die Reise machen könnte, um dieses Thema in der Kultur zu verankern?
Mhm. Also, wenn man ein Startup oder KMU ist, würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass man eine Diversity Managerin einstellt. Das ist wirklich unrealistisch und ich kann auch verstehen, wenn man dafür die Ressourcen nicht hat. Was man machen kann, ist sich mal Expertise von außen holen, einfach mal Zahlen, Daten, Fakten hinlegen und von Experten von außen eine Vogelperspektive Betrachtung zu bekommen. Man kann schon richtig einfach mit so kleinen Baby-Steps anfangen, diverser zu hiren, beziehungsweise inklusiver zu hiren quasi Sachen umsetzen, die total niederschwellig sind. Dadurch, dass ich die Vorerfahrung zum Beispiel hatte, aber als HR-Generalist arbeite, achte ich halt total, wenn ich arbeite, auf Diversität und Vielfalt, also dass ich wirklich darauf achte, dass es fair gestaltet wird, sei es, dass wir kommunizieren und wenn wir Beförderungsstellen haben, die ausschreiben, ja, dass das nicht irgendwie hinter der Tür passiert und jemand befördert wird. Das ist halt unfair. Dann geht es auch genauso wie bei Bewerbungen und Jobbeschreibungen, dass ich darauf achte, dass genderneutrale Sprache benutzt wird. Dass man darauf achtet, dass nur Anforderungen in die Stellenbeschreibung kommen, die auch erwünscht sind. Nicht irgendwie Sachen, die man halt gerne hätte, aber muss nicht sein, sondern wirklich nur Must-Haves kommen rein und Nice-to-Haves kommen raus. Weil das schreckt auch viele marginalisierte Menschen ab, die sagen, oh, das habe ich jetzt nicht, das bringe ich nicht mit, dann bewerbe ich mich erst gar nicht, weil ich habe nur 6 von 10, wo 6 von 10 eigentlich 6 von 6 war. Das sind halt wichtige Sachen, ne? Also darauf muss man wirklich achten. Und ich glaube, das fängt halt an, wenn man schon jemanden hat, der dieses Interesse hat. Also ich weiß nicht, wie man so jemanden einstellen kann. Ich kann nur sagen, ich habe es in meinem CV stehen. Und da geht man halt entweder den Pakt mit dem Teufel oder mit dem Engel ein. Also, ne, dass man sagt, okay, die Person stelle ich ein, weil ich genau das suche. Oder man sagt, oh nee, habe ich gar kein Interesse, stelle die Person nicht ein. Was ich aber noch empfehlen kann, ist, dass man im Wettbewerb mal guckt, was die Leute machen. Ne? Also ich mache das total oft, weil wir sind, also mein Unternehmen zum Beispiel, wir sind in der Telekommunikationsbranche. Ich gucke dann, was die anderen Telekommunikationsunternehmen machen. Also wir sind halt ein Beratungsunternehmen. Da habe ich jetzt nicht so viel Auswahl, was die anderen Beratungsunternehmen angeht. Aber ich kann ja gucken, was unsere Kundinnen machen. Und was sie umsetzen. Klar, das sind meistens Konzerne, das heißt, die großen Projekte kann ich vielleicht nicht machen, aber ich kann gucken, worauf die achten, weil das ist ja auch nochmal etwas, was mir einen Vorteil bringt. Und ich glaube, Unternehmen kann man halt auch am besten überzeugen mit dem wirtschaftlichen Hebel und dem rechtlichen Hebel.
Was macht man, wenn man eine Unternehmensleitung hat, die wirklich sozusagen ein Bollwerk aus Nichtwissenheit und Zurückhaltung und Ablehnung gegen dieses Thema hat? Hat man da eine Chance?
Diese Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht in einem gewissen Unternehmen. Und was ich immer mache, ist, ich nenne das Kind nicht beim Namen. Ich verkaufe das unter den Werten. Also wir haben ja alle Unternehmenswerte. Und wenn ich dann eine Maßnahme mache, dann sage ich immer, das ist dem Unternehmenswert XYZ zurückzuführen. Dieser besagt, dass wir alle gleichermaßen behandeln und alle gleichermaßen respektieren, ob KundInnen oder MitarbeiterInnen. Deshalb möchte ich gerne diese Maßnahme vorschlagen, um eben alle gleichermaßen zu respektieren. Jackpot, hast halt die Führungskraft gewonnen, du hast den Executive Sponsorship gewonnen, also quasi die Zusage aus der Geschäftsführung, weil für die ist ja wichtig, dass die Werte gelebt werden. Ich muss es ja nicht immer Diversity nennen und die Leute abschrecken, die vielleicht gar kein Interesse daran haben. Vielleicht werden sie irgendwann mal erfahren, dass das eine Diversity-Maßnahme sind und denken, okay, wenn das Diversity ist, dann finde ich das super. Aber ich muss es halt nicht direkt so nennen.
Es ist ein bisschen geschickt hintenrum einschlawinert. So,
ja. So kann man es nennen. Auf eine positive Art und Weise.
Ja, das ist doch cool. Wir haben am Ende immer so eine schöne Tradition. Und die Tradition heißt, du sendest diese, deine Botschaft in Richtung Personalwelten. Was wäre die Botschaft der Beri?
Meine Botschaft wäre, HR funktioniert nicht ohne Diversitätssensibilität. Versuch bitte, nahbar zu sein als HR-Person. Versuch bitte, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wenn du gar keine Ahnung hast, trau dich ruhig zu fragen. Es gibt genug Menschen wie ich, die auf diversen Plattformen aufklären. Sie würden sich eher freuen, wenn man nachfragt, als dass man den Themen aus dem Weg geht. Und es gibt keine schlechte Frage. Und ich bin mir sicher, dass kleine Minimaßnahmen schon total viel bewirken. Also der erste Schritt ist getan mit dem Nachfragen und danach folgt viel mehr und das Interesse wird größer. Man hat ein größeres Verständnis und damit auch ein eigenes größeres Buy-in.
Toll. Und ich habe in meiner Vorbereitung auf unser Gespräch heute ein wunderbares Zitat gefunden von Verna Mares. Und die war ja nun lange Vizepräsidentin von Netflix. Und die hat, und ich habe das jetzt mal auf Deutsch übersetzt, weil das einfach verständlicher ist, gesagt, Diversität ist wie die Einladung zur Party. Inklusion, das ist dann die Aufforderung zum Tanz. Und dann hat sie noch einen draufgesetzt und ich glaube, der fasst wunderbar zusammen, worüber wir uns unterhalten haben und was du, ja, wofür du so stark brennst, wofür du so stark kämpfst. Die sagt nämlich ganz einfach, Inklusion ist nicht nett, Inklusion ist notwendig. Vielen Dank, Beri Weinack-Barber. Vielen Dank, dass du da warst, Beri.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Einfach dort abonnieren, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nicolas Boks.
Das war Personalwelten, der Podcast mit Nicolas Boks. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert den Podcast, wo immer ihr ihn hört, um keine Episode zu verpassen. Falls euch besonders die Personalthemen der Medien- und Kommunikationsbranche interessieren, hört unbedingt in Nicolas Boks anderen Podcast rein. Personalwelten, der Branchenpodcast für die Medien- und Kommunikationswelt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.